Ja, wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind in der Betrachtung des Johannesevangeliums und wir befinden uns immer noch da, wo wir Johannes gesehen haben, der an diesem zweiten Tag die Menschenmenge vor sich hat und ausruft mit einer Aufforderung: Seht hin auf ihn. Und er macht den Menschen etwas deutlich, auf wen sie hinsehen sollen. Es sind ja vier Eigenschaften, vier Bilder eigentlich, den er ihnen vorzeigt, auf die sie sehen sollen, was man in Christus sehen kann. Also auf den wahren Christus weist er sie hin. Und das wollen wir uns heute wiederum anschauen. Und ich möchte mit euch heute nochmal die Verse 29 bis 34 lesen. 29 bis 34, das ist die Aufforderung, das Zeugnis des Johannes, auf den wir sehen sollen. Hier sehen wir den wahren Jesus. Eine Frage an dich, kontrolliere es. Welchen Jesus hast du? An welchen Jesus glaubst du? Stimmt dein Glaube an den Jesus überein mit dem, wie Johannes das hier uns gleich vorzeigt? Also am folgenden Tag, das ist der Tag 2, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir für das wunderbare Zeugnis. Herr, und auch wir möchten heute hinsehen. Und wir möchten dich bitten, öffne unsere Ohren, dass wir hören. Und öffne unsere Augen, dass wir sehen deine Herrlichkeit, dass wir den wahren Christus sehen und dass du in uns wächst, Herr, dass wir staunen über dich und über die Wunder, die du tust. Amen. Also, der erste Hinweis, den wir auch schon betrachtet haben von Johannes, ist: Seht auf. Auf wen? Seht auf ihn, seht auf das Lamm. Das ist der Hinweis. Seht auf das Lamm. Johannes malt ein Bild vor ihre Augen. Seht auf das Lamm. Leute, da war kein Lamm zu sehen. Das war ein Bild. Und deswegen haben wir betrachtet dieses Bild, was die Zuhörer haben mussten von dem Lamm. Denn Gott hat ihnen schon seit Jahrtausenden ein Lamm vorgestellt. Er hat ihnen ein Bild gemalt. Und wo Johannes dieses Bild gebraucht, mussten sie dieses Bild vor sich haben, das Gott ihnen durch die Geschichte hindurch gemalt hat. Und das durch die Opferungen. In jedem Opfer war ein Bild des Christus, ein Bild dieses Lammes, das sie sehen konnten und erkennen konnten, womit sie jetzt Christus verbinden konnten, um zu wissen: Okay, so sieht das Lamm aus, das ist Gottes Vorstellungen, das ist, was er macht. Ich erwähnte letzte Mal über den Tag der Versöhnungen und hat über die zwei Böcke gesprochen, die dann genommen wurden, und der eine Bock war das Sündopfer, also der Sündopferbock, und das andere, also was zum Sündopfer geopfert wurde, und das andere war der Sündenbock, der weggetrieben wurde. Und da hatte ich dann gesagt, ihr erinnert euch, manche habe ich damit verwirrt, ich hatte darüber gesprochen, dass auf den Sündenbock das geopfert wurde, also der Bock, der geopfert wurde, beide Hände gelegt wurden und dann geschlachtet. Und dann habe ich gesagt, nein, andersrum. Und mancher hat das vielleicht verwirrt, weil ich das nicht mehr erklärt habe. Das Lamm, das geschlachtet wurde, also der Bock, der geschlachtet wurde, das meinte ich, auf dem wurden nicht beide Hände gelegt. Die beiden Hände wurden auf den Bock gelegt, der weggetrieben würde in die Wüste. Der Bock, der geopfert wurde, auf den wurde nur eine Hand gelegt und mit der anderen wurde er geschächtet, denn dieser Bock war bezeichnet als Sündopferbock. Das hatte ich verwechselt, nicht irgendwie das Ganze oder sonst. Ja. Also auf das eine Lamm wurden beide Hände gelegt, das war dasjenige, was weggetrieben wurde. Und auf das andere Lamm wurde nur eine Hand gelegt. Das wollte ich nochmal klarstellen. Ich möchte hier mit einem Bild nochmal aufzeigen von Psalm 103, Vers 12, dass dieses Bild dieser zweier Böcke wirklich auch gut wiedergespiegelt hat im Alten Testament schon. Das eins, das die Sünden trägt, also auf sich nimmt, und das andere, das das hinwegträgt, hinwegnimmt. Aus Psalm 103, Vers 12: So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Ja, er hat sie getilgt und er hat sie entfernt wie Osten vom Westen. Das sind auch Bilder, die man sehen konnte in diesem Lamm, was Johannes ihnen vorgestellt hat. Seht auf das Lamm. Ich möchte mit einem, und zwar wahrscheinlich mit dem geeignetsten Bild über das Lamm aufhören und zum nächsten Bild weitergehen, wo Johannes gesagt hat, seht auf das Lamm, das Gott dargestellt hat, das Gott gebracht hat, dann konnten sie unmittelbar. Sie konnten Jesaja 3 und das wäre sehr nett. Ihr dürft eure Handys benutzen, aber ihr habt den Chef gehört. Ich danke euch. Also, ich denke, niemand konnte vorbeikommen an dem Bild von Jesaja 53, das so klar gesprochen hat, schon in der Zeit des Propheten Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Und ein paar Verse möchte ich zitieren, wo Johannes dieses Lamm vorstellt, so musste man an Jesaja 53 denken. Von Vers 7: Er wurde misshandelt, also er, dieses Lamm, dieser, der jetzt hier vor uns steht, auf den Johannes hinweist, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn, dieses Lamm, die Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Warum? Weil er kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und jetzt Vers 10 sehen wir dieses Lamm, das Gott dargebracht hat. Aber dem Herrn gefiel es. Warum wurde er zerschlagen? Weil es Gott gefiel. Gott hat dieses Lamm dargebracht, aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Der wahre Grund, der tiefste Grund ist nicht darum, weil die Römer oder die Juden oder sonst jemand Christus umgebracht haben. Nein, es gefiel Gott, dieses Lamm zu zerschlagen. er sein Leben zum Schuldopfer hat oder geben wird, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gibt, also nochmal Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Warum hat er es gemacht? Sein Leben als Schuldopfer hinzugeben. Und das hat im Text eine sofortige Wirkung. Das zeigt sofort, wenn hier Christus sein Leben als Sündopfer hingibt. Und hier hast du die Wirkung. So wird er Nachkommen sehen. Das ist identisch mit dem, wie Jesus in Johannes 12, Vers 24 sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Die augenblickliche Wirkung von dem, dass er als Schlachtopfer hingegeben wird, so wird er Nachkommen sehen. Die zweite Wirkung, und hier ist leider in vielen Bibeln etwas verwirrend, die zweite Wirkung bezieht sich genauso auf das, was das Lamm wirkt. Genauso wie, so wird er Nachkommen sehen. Das zweite ist, und Tage verlängern. Und viele tun da das Wort rein, seine Tage verlängern. Es geht hier nicht um Christus, sondern um Auswirkung des Sündopfers. Genauso wie er Nachkommen sehen wird, so wird er Tage verlängern. Wessen Tage? Die Tage dessen, die er erlöst. Diejenigen, die werden verlängert, wodurch, dass sie ewiges Leben kriegen. Wie Johannes 10, Vers 28 sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben, dadurch werden die Tage verlängert. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Auswirkung dieses Schlachtopfers, dieses Lammes, was Gott darbringt. Und hier weist Johannes vor der Menschenmenge auf dieses Lamm und sagt, schaut auf ihn, das ist das Lamm, was Gott darbringt. Das ist das Lamm und das ist seine Auswirkung. Und die Menschen mussten Jesaja gesehen haben. Sie mussten Jesaja 53 vor Augen haben. Also, das ist das Lamm, was hingegeben wurde. Das ist das erste Bild. Und ich finde gut, dass wir jetzt das einfach kombinieren. Es ist etwas anders, wie wir es sonst machen. Aber dass wir an dieses Lamm gedenken, dass wir dieses Lamm rühmen und erheben. Und durch das, was das Lamm uns gelassen hat, das Gedächtnismal, es ist kein Mal, aber ein Gedenken an das Lamm, wo wir an sein Sterben denken, wollen wir das zu uns nehmen, also das Brot als seinen gebrochenen Leib und auch den Wein, also den Kelch des Mahls als sein Blut, das für uns geflossen ist und wollen das Lamm rühmen. Andreas, willst du dafür danken? Und dann werden wir es verteilen und dann machen wir weiter.
Lass uns stille werden. Lieber Vater, wir möchten dir danken für das Erlösungswerk. Du hast einen wunderbaren Plan. Herr, wir durften sehen, oder auch alle durften sehen, auch schon früher, wie du das gedacht hast mit dem Lamm, dass es stellvertretend für andere geopfert wurde. Herr, alle Opferungen sind dafür da gewesen, damit man sehen kann, wie du mit Sünde umgehst.
Also, wir gehen weiter im Text. Wir sehen Johannes vor uns und wir sehen seine Aufforderung, seht auf das Lamm Gottes. Seht auf das Lamm Gottes. ein Bild der Stellvertretung, ein Bild der vollen Hingabe, ein Bild der Gottes Wohlgefälligkeit, ein Bild der Wiederherstellung des Friedens mit Gott, ein Bild der Vergebung, ein Bild des Neuanfangs, alles in diesem Bild des Lammes. Seht das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegträgt. Ich möchte nur noch etwas dazu hinzufügen. Dass die Sünden der Welt hinwegträgt, ist nicht eine allgemeine Sühnung. Warum? Aus dem Grund, weil die Opfer, die Opferungen uns das lehren, dass es nicht eine allgemeine Sühnung ist. Und auch aus der Lehre des Herrn Jesus Christus, wie zum Beispiel aus Johannes 3, Vers 36, wo Johannes sagt, wo Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn, dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da geschah keine Vergebung der Sünden für diese Leute. Und im Umkehrschluss, genauso in Johannes 8, Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also, dass wir uns einfach klar sind hier in diesem Text, wo Johannes ausruft, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, dann spricht er nicht von einer allgemeinen Sühne, sondern von einer Reichweite, die bis in die ganze Welt hineinreicht und Juden und Heiden und eine jede Klasse und Rasse retten kann. Also das Zweite, also das Erste, seht auf das Lamm. Und jetzt der zweite Hinweis des Johannes, Vers 30, seht auf den, das ist der, von dem ich sagte, ihr seht förmlich den Finger des Johannes. Ich weiß, das macht man heute nicht mehr mit dem Finger zeigen, aber so wie es Johannes hier sagt, das ist der. Da seht ihr Johannes seinen Finger auf ihn weisen. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Kommt euch dieser Satz schon irgendwo bekannt vor? Kennt ihr diesen Satz nicht schon vom Text? Wisst ihr, dass Johannes schon zweimal dieses wiederholt hat? Und hier in diesem Zeugnis des Johannes, wo er auf Jesus hinweist, nach dem Lamm ist nochmal wiederholt, das ist der, von dem ich gesagt habe, der vor mir genomai, der vor mir geschaffen wurde. Ihr Lieben, warum macht Johannes das so, warum wiederholt er sich? Weil so eine tiefe Botschaft darin liegt. Und Johannes spricht nicht nochmal nur zur Erinnerung über seine Menschwerdung, wie in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wurde Genomai. Also in dem hatte er einen Anfang, dass er Fleisch wurde, sondern Johannes hat eine tiefe Botschaft und sagt, Leute, ich verweise nicht auf seine Menschwerdung durch Maria, dass er jetzt mitten unter uns ist. Das ist der, von dem ich gesagt habe, der vor mir war. Und er verweist auf die Geschichte, auf die ganze Menschheitsgeschichte. Und wir wissen, dass er etwas deutlich macht. Denn wo er das erste Mal, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wo er das erste Mal das nennt, das ist, ich lese es nur von Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und jetzt in Vers 16, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht es bitte. Da steht kein und, sondern ein denn. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Johannes verweist darauf hin, dass er sagt, durch Jesus Christus kam Gnade. Wisst ihr, viele teilen die Geschichte der Menschheit auf in verschiedene Zeitalter. Und in einer Gegenüberstellung sagen sie, das war die Zeit des Gesetzes und jetzt leben wir in der Zeit der Gnade. Dieser Text widerspricht diesem radikal und macht es deutlich, es gab noch nie eine andere Zeit wie die Zeit der Gnade. Es war immer Gnade gewesen. Und Johannes macht es hier deutlich, dadurch, dass er hinweist auf Jesus und sagt, seht auf den, wodurch wir Gnade hatten. Gnade um Gnade. Und ich lese Vers 16 nochmal. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Er sagt nicht, aus seiner Fülle empfangen wir jetzt Gnade um Gnade. Das würde stimmen. Seine Begründung, sein Hinweis ist auf die Geschichte, auf die Vergangenheit. Er zeigt hin auf Kain, der nicht getötet wurde, auf Adam und Eva. Er zeigt hin auf Noah, er zeigt hin auf Abraham. Er zeigt hin auf alle weiteren Männer Gottes, die uns aufgezeigt werden. Er weist hin auf David und. Und zeigt auf, Leute, es ist Gnade. Wir haben Gnade gekriegt. Jede Opferung, das Lamm, das sie geschlachtet haben, hat geschrien. Es ist Gnade. Hier stirbt ein Lamm, das mit deiner Sünde nichts zu tun hat. Das Passalamm, das reingenommen wurde, extra am 10. Tag, am ersten Monat des 10. Tages, das war 4 Tage, war das im Haus. Warum? Damit du das streicheln kannst, damit du eine Beziehung zu diesem Lamm aufbaust, damit es dann am 4. Tag geschlachtet wird. Leute, um es klarzumachen, um es nahezubringen, hier stirbt ein Unschuldiger für Schuldige. Hier ergeht das Gericht Gottes und hier ist Gnade. Hier ist Gnade Gottes. Jemand stirbt für deine Schuld. Wenn einer sagt, wir leben heute in der Zeit der Gnade und damals die Leute nicht, er weiß nicht, von was er redet. Gott macht es deutlich, es gab noch nie eine andere Zeit wie die Zeit der Gnade. Ja, es gab auch Gericht damals und es gab heute. Und das ist die gleiche Botschaft und das widerspricht sich nicht. In der Zeit der Gnade gab es Gericht, gab es ernstes Gericht. Und genauso wird es in der Zeit der Gnade, wo wir sind, Gericht geben. Über Einzelne, auch über Völker. Also, dieser Aufruf, den er sagt, seht auf den, der vor mir war, ist ein Hinweis, seht auf den, von dem Gnade um Gnade fließt. Seht auf das Lamm und seht auf den, von dem wir Gnade empfangen haben. Das nächste, das fassen die Verse 31 bis 33, fassen das nächste, seht auf ihn zusammen. Und die möchte ich mit euch zusammenlesen. Also, und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen siehst und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das ist der Hinweis des Johannes. Seht auf ihn, der mit dem Heiligen Geist tauft. Seht auf das Lamm, seht auf den, der Gnade bringt, seht auf den, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das ist, worauf er die Leute aufmerksam macht. Unter euch ist einer, er ist hier, seht auf ihn, er tauft mit dem Heiligen Geist. Nun wirst du dich fragen, okay, was verstanden die darunter? Ich habe Schwierigkeiten damit, der mit dem Heiligen Geist tauft. Was verbindet man damit? Wussten sie etwas? Vielleicht denkst du an Apostelgeschichte 19 und wie einige es vielleicht missverständlich auch übersetzen, wo in Apostelgeschichte 19 Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So heißt es in einigen Übersetzungen, wir wussten nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wenn Johannes hier ihnen sagt, seht, das ist der mit dem Heiligen Geist tauft und Menschen da waren, die keine Ahnung haben vom Heiligen Geist und dass es einen Heiligen Geist gibt, was für ein Bild, was hat es ihnen genutzt? Aber wenn ihr hingeht und seht, wie Gott den Geist im Alten Testament ist, im Alten Testament offenbart hat, so werdet ihr vielleicht überrascht sein, dass es ganz anders ist, wie ihr es euch gedacht habt und dass der Heilige Geist damals eine deutliche Präsenz gezeigt hat und zwar eine verwunderlich deutliche Präsenz. Vielleicht war dir bekannt und du dachtest es, dass der Heilige Geist nur über die Leute kam. Ja, in dem hast du recht. Das sehen wir, dass der Heilige Geist über Leute kam und sie befähigt hat zu bestimmten Aufgaben, zu bestimmten Diensten, wozu sie gerufen wurden, hat der Heilige Geist sie befähigt, indem der Heilige Geist auf sie kam. Das sehen wir bei den 70 Ältesten im vierten Buch Mose, das sehen wir über Jesua, wo es heißt, dass der Geist der Weisheit ihn erfüllt hatte, in 5. Mose 34. Das sehen wir über Bezalel, behält ihr den Namen, Kinder? Bezalel, das ist derjenige, den Gott befähigt hat, dadurch, dass er den Heiligen Geist auf ihn gelegt hat, dass er fähig war, in der Stiftshütte alles genauso zu machen, wie Gott es ihm gesagt hat. Wir sehen das zum Beispiel bei Simson, dass der Geist über ihn kam und ihn befähigt hat. Das waren Dinge, die für eine längere Periode, also für eine Aufgabe da waren. Und der Heilige Geist hat sie für diese Aufgabe befähigt. Wir sehen aber auch, dass der Heilige Geist vielleicht auf eine kurze Zeit auf Menschen kam und sie für eine bestimmte Tat befähigt hat. Auch das sehen wir selbst bei einem Bileam, der Menschen verführt hat gegen Gott, sehen wir, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist, 4. Buch Mose, Kapitel 24, und ihn befähigt hat zu reden. Das sehen wir bei Othniel, das war ein Richter, den Gott befähigt hat, das Volk Israel zu erretten. Das gleiche sehen wir bei Gideon, Richter 6, bei Jephtha, Richter 11. Das sehen wir bei Samuel, dass es erwähnt wird, dass der Heilige, bei Saul, dass der Geist ihn befähigt hat zu weissagen und das nicht nur einmal. Ja, in diesem hast du recht, wenn du denkst, dass der Geist so über die Leute kam und sie für Aufgaben befähigt hat oder für bestimmte Dinge jetzt im Augenblick, also punktuell. Was würden sie dann von einer Taufe des Geistes verstehen? Wenn du weitergehst und weiter studierst, so wirst du feststellen, dass Gottes Geist auch über die Leute kam, nicht nur für Aufgaben und nicht nur punktuell, sondern fortwährend, dass sie den Geist Gottes hatten. Und zwar führe ich euch als erstes zu Josef. Von ihm sagt der Pharao, 1. Buch Mose 41, in dem der Geist Gottes ist, nicht über dem er kommt oder sonst was, sondern in dem der Geist Gottes ist. Das wird über Daniel 5-mal gesagt, im Buch Daniel. Ich lese nur eine Stelle, Vers 5 im Kapitel 4, da heißt es, du Belsatzer, so hat man ihn genannt, heißt nach dem Namen meines Gottes, und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, das wurde anerkannt, dass in ihm der Geist Gottes ist und wird 5-mal wiederholt. Und jetzt denkst du, okay, das sind aber Menschen, die diese Aussage treffen über andere Menschen, dass in ihnen eine besondere Fähigkeit war, die sie nicht hatten oder andere Menschen rund um diese, wie Josef oder Daniel und rund um diese Person hatten die Menschen diese Fähigkeiten nicht und deswegen hat man es einfach gesagt. Also es waren Menschenaussagen, die das getroffen hatten. In ihnen war der Geist und nicht auf ihnen. Ich zeige euch Stellen, wo Gott selber dieses Zeugnis gibt von Menschen im Alten Testament, in denen der Geist war. Zum Beispiel Jesua, 4. Buch Mose 27, Vers 18. Und Jahwe sprach zu Mose, nimm Jesua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und befähige ihn für bestimmte Aufgaben. Bei Jesua war es so, dass der Geist Gottes über ihn kam, so wie auch bei Timotheus im Neuen Testament, um ihn für bestimmte Aufgaben zu befähigen. Aber der Geist Gottes war in ihm. Das gleiche über Kaleb. 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 24. Aber mein Knecht Kaleb, in dem der Geist ist. Das gleiche lesen wir über David. 1. Samuel 16, Vers 13. Da nahm Samuel das Öl und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist Jahwes kam über David von diesem Tag an und weiterhin. David war ein Mann erfüllt vom Geist. Und später, wir wissen, durch die Sünde Davids bittet David bei Gott, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also war sich David dessen bewusst gewesen, dass der Geist Gottes beständig, kontinuierlich mit ihm ist, bei ihm ist. Auch in Haggai 2, Vers 5 lesen wir, also jetzt nicht mehr von David, sondern einfach eine weitere Stelle, das Wort, ich lese es, Haggai 2, 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Also auch da spricht Gott von dem Heiligen Geist, der in ihrer Mitte bleiben soll. Und viele andere Stellen kann ich anführen. Und wenn du immer noch zweifelst, dass der alttestamentliche Mensch den Geist nicht wirklich in sich hatte, der alttestamentliche Gläubige, so höre auf diese Stelle. Wenn du immer noch denkst, ja, er war nur auf ihnen, das ist was anderes wie in ihnen. Höre Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Jahwes, also der Geist des Herrn der Herrscharen, ist auf mir. Ja, seht mal, nicht in mir, sagt er, sondern ist auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden und so weiter. Wisst ihr, was das für ein prophetisches Wort ist? Wisst ihr, auf wen das hindeutet? Wisst ihr, wer es auf sich bezieht und sagt, das ist das Wort, was Gott gesagt hat über mich? Jesus. Im Neuen Testament, in Lukas Kapitel 4, Vers 18, ist Jesus in Nazareth vor den Leuten und zitiert diese Stelle, von der im Alten Testament gesagt wird, dass der Geist des Herrn auf mir ist. Also wenn Leute diesen Unterschied machen wollen und sagen, der alttestamentliche Gläubige hatte den Heiligen Geist nicht, so muss ich sagen, du irrst. Der Geist Gottes war damals genauso da. Und deswegen kannten sie auch diesen Ausdruck, wenn Johannes gesagt hat, das ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft, dann wussten sie, von was Johannes der Täufer geredet hat. Auch das hat Gott im Alten Testament, genauso wie das Bild des Lammes, hat er ihnen offenbart. Nein, es war nicht so deutlich wie das Bild des Lammes. Aber es war doch durch die ganze Geschichte da und es war vorhanden, auch wenn Gott andere Bilder dafür gebraucht hat. Was konnten sie denn wirklich verstehen? Wie war dieses Bild der Taufe? Ich möchte sagen, dass wortwörtlich der mit dem Heiligen Geist tauft, das kannten sie nicht. Aber durch das Wirken des Geistes und wo Gott den Geist offenbart hat, hat er ihnen ein anderes Bild gezeigt, was synonym, Kinder, wisst ihr, was synonym ist? Was, es heißt anders, aber es bedeutet das Gleiche. Und so Bilder wie die Taufe des Geistes, obwohl sie wörtlich nicht so erwähnt werden, haben wir Bilder, die genau das Gleiche bedeuten, die Synonyme sind und sie es wissen mussten. Und es hatte die Bedeutung von dem, dass wenn der Geist kommt, er neues Leben wirkt, dass er Neues schafft, dass er neue Fähigkeiten bewirkt. Also genau das gleiche Bild, wie wir im Neuen Testament wiederfinden von der Wiedergeburt, wo Menschen von Neuem geboren werden durch den Geist Gottes, durch die Taufe des Geistes, wiedergeboren werden, neue Menschen werden, von oben geboren werden. Seht Johannes 3, wo Jesus das Nikodemus erklärt, dass du von Neuem, von oben geboren werden musst. Und er erklärt es, dass das durch den Heiligen Geist geschieht, durch die Taufe des Geistes. Das gleiche Bild dieser Neuwerdung durch den Geist sehen wir im Alten Testament. Seht auf Jesaja 44, Vers 3. Das ist ein erstes Bild, das ich aufzeigen möchte. Denn ich, Jesaja 44, Vers 3, denn ich werde Wasser auf das Dürstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Er gebraucht hier nochmal ein Bild. Jeder von uns, der schon mal etwas gepflanzt hat, habt ihr mal etwas in eine trockene Erde gelegt? Habt ihr mal ein Samenkorn, Kinder, könnt ihr ausprobieren, wenn ihr ein Samenkorn nimmt, legt das in eine trockene Erde und begießt es nicht und lasst es dort liegen. Wird es fruchten? Man hat es ja in die Erde getan. Wird es Frucht bringen? Wird es keimen? Nein. In einer trockenen Erde wird nichts geschehen. Es braucht Feuchtigkeit. Manche Samen eine geringe Feuchtigkeit. Aber wenn keine Feuchtigkeit kommt, auch wenn du es in die Erde legst, da wird nichts passieren. Es braucht einen gewissen Ansatz von Feuchtigkeit. Es braucht Wasser. Und das ist, was Gott hier mit einem Bild vergleicht. Und dieses Bild füllt er mit dem Geist und sagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann ist es so wie die Feuchtigkeit über der Erde, das dem Samen die Kraft gibt, dass es sprießt. Also ein Bild des Geistes, was er ihnen gezeigt hat, was neues Leben hervorsprießen lässt. Ein anderes Bild gibt er ihnen durch, dass ihr ein neues Herz benötigt, dass ihr eine Herz-OP benötigt. Das war genau dieses Bild, die Taufe des Geistes. Das ist der mit dem Geist tauft. Das ist der ein neues Herz gibt. Seht in Hesekiel 36, könnt ihr auch in Hesekiel 11 nachlesen, Hesekiel 36 von Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all eurer Ungerechtigkeit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Leute, das ist die Taufe des Geistes mit einem anderen Bild, was ihnen präsentiert wurde. Ihr braucht eine Herz-OP. Ihr braucht ein neues Herz. Und hier weist Johannes auf ihn hin und sagt, das ist derjenige, der ein neues Herz geben kann. Das ist der mit dem Heiligen Geist tauft, der neues Leben schafft. Ein nächstes Bild, was ebenso im Alten Testament vertreten war, war die Beschneidung des Herzens. Also nicht nur ein neues Herz, sondern ein beschnittenes Herz war genauso ein Bild der Taufe des Heiligen Geistes, ein Bild der Neumachung, der Wiedergeburt. 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du Jahwe, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Merkt ihr, dass in dieser Wiedergeburt, in dieser Taufe des Geistes im Alten Testament erklärt und gezeigt, dass er beide Sachen drin hat, dass der Mensch neu wird und dass er Gott entsprechend lebt. Untrennbar diese zwei Dinge. Im Gehorsam Gott gegenüber zu leben und ein neuer Mensch werden. Das ist, was Wiedergeburt im Menschen bewirkt. Also, durch viele Bilder sehen wir, dass die Menschen es kannten. Wenn wir neu werden wollen, dann benötigen wir jemand, der von außen wirkt. Wir können nicht neu werden. Gott hat es deutlich gemacht, so wie ein Moor, also ein Schwarzer, seine Farbe nicht verändern kann, so wie ein Panther seine Flecken nicht verändern kann, so können wir uns nicht verändern und wir brauchen jemand. Und dieser jemand war klar und deutlich Gott. Dieser war niemand geringer als Gott. Und das ist es, was Johannes hier aufzeigt. Leute, seht das Lamm, seht das Opfer, das Gott bringt. Seht denjenigen, der, durch den wir Gnade empfangen haben. Seht denjenigen, der Leben schafft, der Leben bringen kann, der neu macht. Es ist er, derjenige. Und Vers 34 fasst diese drei Dinge zusammen, wo er aufzeigt, ich muss hier einiges überspringen, wo er aufzeigt, dieserjenige ist kein anderer wie der Sohn Gottes. Liest Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das ist eine ganz normale, logische Schlussfolgerung von der Betrachtung, von dem Wissen und Kennen, dass er das Lamm ist, der das Opfer bringt, die Sühnung bringt, dass er die Gnade ist, dass er Gnade gibt und dass er Leben gibt. Das sind Dinge, die nur Gott bringen kann. Er muss der Sohn Gottes sein. Also, hier sehen wir einiges verbunden. Ihr kennt das Gleichnis, was Jesus darstellt, wo er sich mit dem guten Hirten vergleicht und sagt, ich bin der gute Hirte. Da bringt er auch den Vergleich, sagt, ich bin auch die Tür. Kennt ihr das? Ich bin die Tür und ich bin auch der gute Hirte. Und hier sehen wir diese Bilder buchstäblich kombiniert. Wer ist die Tür? Christus. Wer ist das Lamm? Wo gehst du hindurch? Wie kommst du dahin? Wie kommst du zur Sühnung mit Gott? Durch die Tür, durch das Lamm. Er ist der Hirte, er ist der Erhälter dieser Lämmer. Er gibt ihnen Leben. Hier sehen wir immer und immer wieder die Kombination und das vollständige Bild, was Gott uns darbringt. Christus, er ist auf einer Seite das Lamm, derjenigen, der ein vollkommenes Leben führt und auf der anderen Seite, der uns ein vollkommenes Leben darreicht, der dich behütet und bewahrt, der dich durchträgt, der ein neues Leben gibt. Und dieser, der das machen kann, kann kein anderer sein wie Gott selber. Und seht ihr Johannes, der auf Jesus hinweist, der sagt, seht, das ist Gott mitten unter euch. Das Lamm, der Gnade gibt, der Leben gibt, das ist der Sohn Gottes. Und hier können Argumente reinkommen. Ja, Momente mal, ist es nicht zu weit geholt? Er hat ja nur gesagt, er ist der Sohn Gottes. Könnte man das nicht so verstehen? Wir reden ja auch von uns. Wir sind Kinder Gottes. Könnte es sein, dass er vielleicht nur in der gleichen Art über sich, über Jesus gesagt hat, wie wir über uns reden? Wir sind Kinder Gottes, er ist auch ein Sohn, ein Kind Gottes. Nein, ist es nicht. Es kann nicht so verstanden werden. Denn wo Jesus selber über sich als Sohn redet, nimmt im Kapitel 5, da spricht er über sich als Sohn und er spricht über den Vater. Und er spricht das in so einer Einheit und in so einem Verständnis und Klarheit für die Zuhörer, dass die Zuhörer selber sagen müssen, ich lese diesen Vers, Vers 18, Kapitel 5, darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Und er machte es so deutlich, der nächste Satz oder die nächsten Worte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Das war der Anspruch. Jesus hat es klar geäußert, er ist nicht einfach nur Kind Gottes, sondern er ist Gott. Und das ist, was Johannes hier aufzeigt. Seht Gott. Und wenn du als Argumentation nimmst, aber Jesus hat so oft gesagt, ich bin der Menschensohn. Er hat ja von sich nicht so klar geäußert, dass er Gott ist. Doch hat er. Und dieser Bezug oder dieser Titel Menschensohn ist aus Daniel Kapitel 7 und ist ein Titel für den Messias. Ist nicht ein Titel für, ich bin ein Menschensohn genauso wie ihr, sondern es ist ein Titel für den Messias. Also klar und deutlich, was Johannes hier aufzeigt, seht Gott mitten unter euch. Das war die Botschaft des Johannes. Seht, Leute, macht die Augen auf, Gott ist hier. Das Lamm, der, der Gnade gibt, der das Leben gibt, der Sohn Gottes ist, der Gott ist. Und ich stellte mir die Frage, wie kann es sein, dass ein Messias, dass Jesus, der so vorbereitet wurde, durch die ganze Geschichte, durch diese 4000 Jahre, wie kann es sein, dass Menschen ihn nicht erkannt haben? Schon im Garten Eden hat Gott hingewiesen, seht auf ihn, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Dann durch die ganzen Verheißungen, dann durch die Bilder, die Gott hineingestellt hat, selbst vor der Gesetzgebung, wenn ihr Hiob liest, dieser Mann lebte vor der Gesetzgebung und weist immer wieder darauf hin, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und weist auf Jesus hin. Und dann durch diese Opferungen, die sie ständig da hatten, durch die Bilder der Stellvertretung und der Gnade, durch die direkte Hinweise auf Christus. Und jetzt Johannes, der es ihnen so deutlich gemacht hat, den sie eigentlich als Propheten anerkannten. Wie kann es sein, dass Jesus kommt und der Weg scheinbar unvorbereitet ist? Leute erkennen ihn nicht. Leute warten nicht so, dass sie mit offenen Armen ihn empfangen. Und ich muss sagen, es wird heute nicht anders sein. Christus hat gesagt, er wird wiederkommen. Er hat hunderte, tausende Hinweise gegeben, möchte ich sagen. Und sie geschehen vor unseren Augen. Und wenn es soweit sein wird, werden viele Leute unvorbereitet sein. Wie kommt es? Durch so viele Hinweise, diesen, der da kommt, nicht anzuerkennen. Leute, wir haben uns nicht geändert. Leute damals, die Menschen damals, waren keineswegs anders. Sie waren nicht dümmer wie wir. Wenn Christus darüber spricht, wenn er wiederkommt, so spricht er von Menschen, die eigentlich auf ihn warten, und spricht, wo er das Beispiel gibt von den 10 Jungfrauen, wo er sagt, 50 zu 50. 50% sind töricht und 50 sind klug. Und es scheint mir so, es gibt kein passenderes Bild wie diese Vorbereitung des Christus, wie dieser Ruf des Johannes, seht auf ihn. Und er erklärt, auf wen sie sehen sollen, dass die Menschen es nicht begreifen und nicht auf Jesus warten. Dass die Botschaft heute genauso schreit, guckt um euch. Die ganzen Zeichen, die Jesus gesagt hat, die kommen in Erfüllung. Ich komme, ich stehe vor der Tür. Leute, es ist reell. Christus kommt als Herrscher und König. Er wird eines Tages erscheinen. Und ich möchte dich fragen, bist du überrascht? Wirst du überrascht sein? Wirst du zu denen gehören, die klug sind oder zu denen, die töricht sind? Genauso wie du vielleicht als natürlicher Mensch, du konntest das an Jesus nicht sehen. Wenn du Jesus angeguckt hast, du konntest nicht sehen, ob er das Lamm Gottes ist. Er sah genauso aus wie die 1000 andere Männer. Du sahst nicht, oh, das Lamm, tatsächlich, ein Lamm, mit auf zwei Beinen. Nein, das war nicht sichtbar. Genauso war es für das menschliche Auge nicht sichtbar, der Gnade gibt. Das wusste man nicht. Und mir scheint so, dass diese ganzen Bilder auf Christus, die heute rufen, dass wenn ein Mensch einen natürlichen Sinn hat, er nimmt es nicht wahr. Aber das geistliche Auge, der Mensch, der mit Christus lebt, der nimmt diese Dinge wahr und er freut sich. Und er weiß, Christus kommt bald. Halleluja. Und er kann sagen, komme bald, Herr. Wir warten darauf. Lass uns ihn anbeten.